Ich habe wirklich komplett an mich geglaubt. Ich habe nicht besonders viel Selbstbewusstsein gehabt und auch bis heute nicht. Aber als ich gedreht habe, wusste ich, das kann ich.
Im Harper's Bazaar Magazin begleiten wir die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Portkalender begleiten sie uns. Zu Gast im September ist eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands, nämlich Laura Tomke. Die mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Berlinerin wurde auf dem Schulhof entdeckt. Filme, in denen Laura Tomke mitspielt, lohnen sich eigentlich immer. Ihre Charaktere sind gerne leicht neurotisch und auch immer verleiht sie ihnen etwas sehr Liebenswertes. So auch in der neuen Komödie Alles 50-50, in der sie an der Seite von Moritz Bleibtreu aktuell im Kino zu sehen ist. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen im Portkalender im September, liebe Laura Tomke.
Hallo.
Hallo Laura. Laura, dich braucht man vielleicht gar nicht so umfassend vorzustellen. Man kennt dich sehr gut als Schauspielerin aus Filmen wie Hedi Schneider steckt fest oder auch Caveman, aber auch aus etlichen Fernsehproduktionen. Hast du mal deine Rollen gezählt?
Ich habe mal nachgeguckt auf IMDb, wo, ja, da steht ja eine Zahl daneben. Ich glaube, das sind über 100.
Wahnsinn.
Allerdings natürlich auch manchmal Zweitagesrollen oder...
Ja, egal. Wenn es da so steht, dann ist es. Du machst diesen Beruf jetzt schon seit über 30 Jahren, aber du hast auch ganz früh angefangen. Mit 15 gibt es da eine berühmte Geschichte, wie du auf dem Schulhof angesprochen wurdest. Auf der Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg war das. Und da ging es um das später preisgekrönte Wendedrama Ostkreuz von Michael Klier. Klar, die Rolle hast du dann auch bekommen. Interessanterweise, habe ich gelesen, stand da dein Berufswunsch schon so gut wie fest. Mhm. Du wolltest nämlich Schauspielerin werden, alternativ Stewardess. Warst du demnach der glücklichste Mensch der Welt an diesem Schultag?
Absolut, ja. Genau, es fing eigentlich damit an, dass ich angesprochen wurde, ob ich in einem Film mitspielen will. Und meine Vision davon war, dass dieser Film im Zoopalast läuft. Also da hatte ich noch nicht verstanden, dass es sowas wie Arthouse gibt und eben Zoopalast-Filme. Und da habe ich gedacht, dann laufe ich da im Zoopalast und dieses Plakat hängt da vorne dran und das alles. Und dann war ich sehr lange beim Casting, also bin ich bestimmt 10-mal, musste ich immer wieder hin, immer wieder.
Okay, da hast du sehr gebankt wahrscheinlich?
Genau, und irgendwann kam dieser Anruf über das Telefon von meinen Eltern, ne, also Festnetz. Und dann hat mich der Regisseur angerufen und gesagt, ich habe die Rolle. Und da war ich wirklich die glücklichste Person.
Ja.
Dann war was angeknipst, das hat erzählt meine Mutter mir heute. Die meinte, dann warst du angeknipst. Vorher habe ich so vor mich hingedümpelt und immer alles irgendwie so gemacht, so okay, in der Schule alles irgendwie okay. Und in dem Moment war vorbei, dann war so jetzt.
Hat es einen Rahmen.
Ja. Ja. Mhm.
Du hast im Nachhinein deine Berufswahl mal analysiert in einem Interview. Du wolltest gesehen werden, hast du da gesagt. Dabei warst du doch ein Einzelkind, oder? Wurdest du da nicht? Schon genug gesehen?
Gute Frage. Ja, ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht, weil ich eben, mir ist eingefallen, dass ich drei Berufswünsche hatte. Die Stewardess fand ich, ich bin ganz früh geflogen. Mit drei bin ich immer zu meiner Tante nach Frankfurt am Main geflogen. Alleine.
Mit dem orangenen Schild?
Genau, mit dem orangenen Schild und ich habe jedes Mal, habe ich mich übergeben. Also das ist für immer, es ist für immer verbunden sozusagen. Und diese Stewardessen, die fand ich so toll und ich habe immer gedacht, ich möchte eine von diesen Frauen werden. Das ist so toll. Die waren auch immer so nett zu mir. Und daher denke ich, da kommt irgendwie dieses Gesehenwerden. Und ich merke das auch bei den, und da denke ich, vielleicht ist es so, auf der anderen Seite bin ich eher schüchtern und vermeide eigentlich den roten Teppich und das Rampenlicht. Und es passt ja alles vorne und hinten nicht zusammen. Und dann gibt es aber noch was anderes. Das fand ich letztens so eine gute Erkenntnis. Ich wollte nämlich auch Detektivin werden. Und das kommt daher, dass ich sozusagen, ich wollte Dinge verstehen.
Okay.
Und ich wollte dahinter kommen. Und das ist ja auch im Schauspiel, kann Teil des Berufs sein, dass man sagt, warum macht diese Frau so etwas Schreckliches?
Ja.
Oder warum passiert ihr das? Oder warum verlässt sie ihr Kind? Oder weiß ich nicht was? Ja. Und also dieses Nicht-Gesehen-Werden, ich meine, das geht sehr tief. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich zum Beispiel eben, ich war ein sehr schüchternes Kind und ich glaube, ich wurde im Außen oft nicht als die Person gesehen, die ich aber zu Hause sein konnte. Da ist vielleicht der Link zu, dass ich sage, zu Hause war ich konnte ich frei sein und war ich eine Person, die man im Außen eigentlich kaum kannte. Mhm. Ich musste mich sicher fühlen.
Ja.
Und so ist es eigentlich, es ist auch bis heute so, wenn ich mich sicher fühle, wie zum Beispiel an einem Set von Sonja Heiß oder Laura Lackmann, an den Sets, das sind jetzt nur Beispiele, an diesen Sets fühle ich mich sicher und da weiß ich, ich kann Quatsch machen oder ich kann mich ausprobieren oder ich kann mal daneben liegen, ohne eben dafür beschämt zu werden oder weiß ich nicht was. Und das ist, da habe ich auch das Gefühl, komme ich zu den Höhen oder zu den interessanten im Spiel.
Deine Eltern kamen aus dem Westberliner 68er-Milieu. Deine Mutter ist bildende Künstlerin. Dein Vater war Filmausstatter. Meinst du, dass sein Job damals sehr anders war, als er es heute wäre? Oder ist es genau das, was wir uns heute darunter vorstellen, Filmausstatter? Gibt es das überhaupt noch?
Ja, doch, doch. Ich rede da schon mit meinem Vater manchmal drüber, wie sich das so verändert hat. Und es hat sich verändert. Also ich meine, es gibt weniger Drehtage, es gibt weniger Geld, das ist alles enger. Und ich würde sagen, früher hatte man für einen Tatort 26 Drehtage, jetzt sind 20 normal und 19 auch schon. Und das finde ich schon wirklich, da sitze ich manchmal mit meinem Vater beim Mittagessen und dann reden wir über die guten alten Zeiten und überlegen, wie das nochmal so war. Oder es gab auch Drehschluss um 16 Uhr, weil man halt gesagt hat, schaffen wir doch bis dahin, was soll das? Ist doch schön, dann geht man um 16 Uhr nach Hause.
Habt ihr mal je zusammengearbeitet?
Wir haben einen Tatort und eine Serie, die gab es damals, die hieß Wolfsrevier. Wolfsrevier war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe nach meinem allerersten Film sozusagen. Da bin ich da so reingerutscht. Es war damals alles noch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, wie so unter der Hand. Ich hatte ja auch keine Agentur oder nichts.
Ah ja. Der Tonsteine-Scherbensänger Rio Reiser war der Trauzeuge von deinen Eltern. Hast du eine Erinnerung an ihn? Also ging so jemand dann bei euch ein und aus oder?
Ich war mit meinem Vater oft in Friesenhagen. Das war ein Ort, den sich die Tonsteine-Scherben damals gekauft haben, ein alter Bauernhof in Norddeutschland. Und da war ich ganz oft mit meinem Vater und da hing Rio auch ab und auch die anderen. Ich hatte allerdings mehr so, glaube ich, hatte eine engere Beziehung zu zum Beispiel Funky, den Schlagzeuger oder irgendwie so der hatte so ganz viele Videospiele und konnte ich in seinem Zimmer Videospiele spielen. Das war zu Hause nicht denkbar. Und Rio hat sich jetzt für mich nicht explizit interessiert.
Für dich war das auch ganz normal wahrscheinlich. Das weiß man im Nachhinein erst.
Ja, für mich war das ja gar nicht mal so normal. Ich glaube, ich war schon damals so, dass ich schon so wusste, das ist Rio so. Das fand ich schon auch cool. Also es war jetzt nicht egal. Aber es stimmt schon. Ich hatte das Gefühl so meine Eltern hatten viele, würde ich mal sagen, illustre Freunde. Ganz tollen Kameramann, ganz tolle. Also ich habe das Gefühl, diese ganzen Freunde von meinen Eltern, das waren für mich eigentlich alles wie Stars. Und wenn man, also für mich als Kind, ich habe zu denen irgendwie aufgeguckt, die hatten so tolle Feste und haben das toll dekoriert und war was ganz Besonderes. Und wenn man heute Fotos sieht, dann würde ich auch sagen, ja, das könnte auch Studio 54 sein. Also es sieht gut aus.
Du hast dich, so hast du in einem Interview erzählt, als Kind aber doch teilweise nach etwas Spießigerem gesehen, was ja viele Kinder tun. Also nach Benetton-Shirts in dem Fall, in der Ära und nach Knick in den Sofakissen. Aus heutiger Perspektive dann wieder, was hast du von diesem 68er-Geist mitgenommen? Also für dich, für dein Leben einbauen können? Wovon profitierst du heute, was das Nicht-Spießige explizit angeht?
Ja. Also ich glaube, am meisten profitiere ich davon, dass ich, an mich wurden keine Erwartungen im Sinne von Leistung gestellt. Mir wurde das eher, nicht weggezogen, hört sich falsch an, aber mir wurde das mir selbst überlassen. Und das hat eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich habe da nicht einmal in meinem Leben drüber nachdenken müssen, ob ich studieren muss oder ob ich sollte oder ob ich das müsste oder jenes. Und das hat mich total geprägt. Und ich bin ganz angstfrei in die ersten, sage ich mal, 20 Berufsjahre eingestiegen. Also ich hatte nie Angst. Geld war mir immer egal. Und das sozusagen, das kann man ablesen an den Rollen, die ich angenommen habe.
Ja.
Und das hat sich eigentlich erst geändert, als ich Mutter geworden bin, weil ich dann plötzlich eine andere Verantwortung gefühlt habe und auch eine Verantwortung, dass ich jetzt Geld verdiene, damit und möglichst sozusagen in möglichst kurzer Zeit viel, damit ich viel mit meinem Kind zusammen sein kann. Eine ganz simple Rechnung.
Ja.
Und dafür war ich dann auch bereit, Dinge zu machen, die ich vielleicht noch vor dem Kind abgesagt hätte.
Ja.
Das hat sich ganz schnell geändert, bis dann doch relativ schnell, so nach 2-3 Jahren, eben der Moment kam, an dem ich dachte, Mensch, jetzt bin ich fast 40. Ich würde eigentlich so gerne meinen Schauspielkollegen noch einmal zeigen, dass ich vielleicht auch gut spielen kann. Weil das hat sich dann so, ich habe da so sehr viel so Vorabend gemacht und dann geht es ja eher, das ist dann ein schöner Beruf, muss ich wirklich sagen. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese ganzen Vorabendserien und an die Teams und an dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und wie die mich unterstützt haben, auch als Mutter von einem Säugling. Wahnsinn.
Es ist dann vor allem, wie du gerade sagst, interessanterweise eben Beruf.
Genau, das war ganz interessant.
Mhm.
Vorher war das eine Leidenschaft und etwas, wofür ich dann auch mal ein Jahr lang gar nicht gedreht habe, weil eben nichts kam. Oder ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, bis ich dann irgendwann denke, oh scheiße, ich muss die Miete bezahlen, jetzt mache ich das. Also ich hätte gerne mehr gedreht, aber es wurde mir halt nichts Besseres angeboten. Also es war jetzt nicht immer meine Entscheidung. Genau, und diese Veränderung mit dem Kind führte dann eben dazu, dass ich mich anders konzentriert habe. Und dann wurde mir Sonja Heiß Buch Hedi Schneider angeboten.
Genau, das war so einer der großen Game Changer,
ja,
für dich, kann
genau
man sagen.
So war das.
Jetzt im Nachhinein, denn das ist ja auch wieder ein paar Jahre her, weiß man natürlich, du hast eigentlich mit den größten Regisseuren Deutschlands gearbeitet, also mit den namhaftesten. Du hast 2 deutsche Filmpreise gewonnen. Du hast aber nie eine Schauspielschule besucht.
Mhm.
Ja? Wie erklärst du dir selber deine Karriere? Machst du das überhaupt manchmal?
Na, ich finde manchmal interessant, wenn man am Anfang der Karriere steht, alles noch so möglich scheint und ich bestimmt auch teilweise viel größere Wünsche hatte und manche Dinge haben sich aber trotzdem erfüllt auf ganz anderen Wegen. Aber wenn man rückwirkend guckt, dann gibt es plötzlich diesen roten Faden, der wie sie aus dem Nichts erscheint. Und erstaunlicherweise, und da kommt vielleicht auch dieses 68er oder diese Art und Weise von meinen Eltern, das liegt, glaube ich, eher an meinen Eltern speziell als jetzt an den 68ern. Ich habe wirklich erstaunlicherweise komplett an mich geglaubt. Ich habe wirklich nicht besonders viel Selbstbewusstsein gehabt und auch bis heute nicht, aber als ich gedreht habe, wusste ich, das kann ich. Und das ist eigentlich interessant.
Ja, wie man heute sagt, manifestiert.
Aber woher wusste ich das?
Wahrscheinlich, weil du da aus einem Fundus geschöpft hast von Erwachsenen, ja, die dir vermittelt haben, das ist schon alles richtig. Was du entscheidest, ist richtig.
Ja, und das hat dazu geführt, dass meine Mutter gesagt hat, bitte geh zur Schauspielschule. Was ich auch meinem Sohn jetzt sagen würde, wenn er, ne? Aber ich wollte das halt nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte drehen und ich wollte kein Theater machen. Ich habe mit Theater nichts am Hut gehabt. Ich fand, mir taten Theaterschauspieler leid. Ja, weil die durften ja nicht drehen.
Ja, ja.
Das war damals ja wirklich noch ganz anders. Damals war das noch sehr getrennt und mir taten die leid, weil die nicht so schön am Set sein durften wie ich.
Ja.
Und weil die auch so steif gespielt haben. Das sehe ich heute.
So staubige Sachen anhatten.
Schrecklich. Und ganz schrecklich geschminkt wurden. Und heute sehe ich dann, also sozusagen jetzt hat mein Bild hat sich komplett einmal gedreht.
Du hast ja auch mit Frank Castorf.
Ja, mein, also sozusagen
unter ihm gespielt.
Meine größte Hochachtung Theaterschauspielern gegenüber.
Ja.
Ja, hat sich geändert.
Was so ein paar Jahre beibringen.
Demut.
Man braucht als Schauspielerin einfach Chancen, hast du mal gesagt. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was du gerade schon angeschnitten hast, nämlich die Game Changer in deiner Karriere. Also etwa die Titelrolle in Hedi Schneider steckt fest von der Regisseurin und Autorin Sonja Heiß. Und nach einer weiteren Produktion, eben wieder mit Sonja Heiß, das war die Verfilmung von Joachim Meyerhoffs Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, war es plötzlich auch wieder anders und wieder besser für dich. Ich bekomme jetzt viel interessantere Angebote und wenn ich zum Casting gehe, dann sind die Leute nett zu mir, hast du gesagt.
Ja, das ist so. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber also man merkt den Unterschied, wenn man zum Casting kommt und man irgendwie bemerkt wird. Da ist dann vielleicht auch wieder dieses Gesehenwerden oder so und man ist nicht eine Person von vielen, was ja auch okay ist sozusagen. Und ich habe sehr interessante Angebote bekommen. Tatsächlich, ich glaube, ich habe gerade mit Fatih Akin gedreht, die Verfilmung von diesem Buch Amrumpf, die Lebensgeschichte von Haag Boom. Ich spiele die Mutter von Haag Boom. Das bin ich mir ziemlich sicher, liegt an wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Also diese Mutterrolle und dann eben die sozusagen die Idee, ach, dann könnte sie ja auch die Mutter von Haag Boom spielen.
Ja. Du hast sehr lange in Mitte gewohnt, hier in Berlin-Mitte, aber die dortigen Mieten haben dich dazu veranlasst, zurückzugehen nach Schöneberg, wo du auch aufgewachsen bist. Ich habe das Gefühl, dass gerade alle irgendwie versuchen, sich zu retten, hast du dazu in einem Interview gesagt. Wie hast du das gemeint? Und ist das immer noch so?
Ich finde schon. Also sozusagen, wenn man eine größere Wohnung hier sucht, dann, also ich hätte keine größere Wohnung hier bezahlen können. Und dann musste man weg und also sozusagen, so kommt es mir vor. Also
in deinem Freundes- und Bekanntenkreis?
In meinem ganzen Freundeskreis, ja. Oder sie teilen ein Zimmer in zwei Zimmer, um dann dort weiter leben zu können, weil sie sonst hier weg müssten und sozusagen ihren ganzen, die Schulen und so weiter der Kinder dann wechseln müssten, was man ja so ungern möchte.
Ja. Ja. So bist du jetzt wieder da, wo du entdeckt wurdest.
Ja.
Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man immer an dem Ort gewohnt hat, wo man geboren und aufgewachsen ist. Also ist es, hat man dann eher ein großes Sicherheitsgefühl oder ein Gefühl von Sicherheit oder ist es auch manchmal so ein FOMO-Gefühl, Fear of Missing Out, oder wie ist das wohl? Du hast, wenn ich das sagen darf, mir vorhin erzählt, du wohnst wieder in dem Haus, in dem du als Kind gewohnt hast,
ja,
oder? Also näher an sich und der eigenen Vergangenheit geht nicht.
Nee.
Auch in der Wohnung? Nein.
Nee, ist eine andere Wohnung. Aber es ist auch ein anderer Schnitt der Wohnung, was ganz hilfreich ist. Aber es ist tatsächlich interessant. Also das erste Jahr, da war auch noch Corona so ein bisschen, da habe ich ganz, ganz viele Erinnerungen sind hochgekommen. Und
der Hauseingang, oder? Der Geruch.
Wahnsinn, Wahnsinn, was das mit einem macht. Und erstaunlich, überhaupt kein Fear of Missing Out. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin richtig erleichtert. Also ich merke auch, wie ich gehe entspannter auf die Straße. Und hier, jetzt bin ich ja gerade in Mitte, ist es nicht ich freue mich ja auch, Leute zu treffen. Also ich bin gerne hier zu Besuch. Und ich weiß aber immer, ich treffe sehr, sehr viele Leute. Ich kann hier nicht 10 Meter gehen, ohne jemanden zu kennen. Und das ist ja, ich habe hier ja auch fast 20 Jahre gewohnt, irgendwie 18. Und dann ist es einfach so und dann wohnen hier viele Schauspieler und so weiter und hier sind die ganzen Castingbüros und das ist in Deutschland, ich sag schon Deutschland, ist bei mir in Deutschland anders. Ist bei mir,
ach,
in Schöneberg.
Du wohnst in Deutschland.
Ich wohne in Deutschland jetzt. In Schöneberg ist es wirklich, und ich finde das, ja, ich vermisse das überhaupt nicht und ich bin entspannter.
Ich las, Jeanne Moreau ist deine Lieblingsschauspielerin und ich habe sie dann nach längerem oder wahrscheinlich sogar auch zum ersten Mal, muss ich gestehen, dann mal wieder gegoogelt und festgestellt, die sieht ja aus wie du. Oder du siehst aus wie sie. aber wirklich fast wie aus dem Gesicht geschnitten, die junge Jeanne. Oh.
Die Geschichte ist ein bisschen anders.
Okay.
Und zwar weil du es gerade erzählst.
Ja.
Ich habe irgendwann mal meinen ersten Preis gewonnen und zwar war das die goldene Kamera von der Hörzu. Vor 20 Jahren. Und das wurde einem nicht gesagt, dass man das gewinnt, sondern ich wurde eingeladen und meine Agentin hat gesagt, ich würde gern, dass du kommst und bitte komm auch auf jeden Fall, weil ein Regisseur möchte dich kennenlernen aus Frankreich, du sollst die junge Jeanne Moreau spielen.
Ah.
Und ich war on fire. So, und ich war, deswegen habe ich alles möglich gemacht, weil ich habe woanders gedreht, dass ich da sein kann. Ich wurde mit einem Fahrer dahin gefahren, nachts 8 Stunden, damit ich dann da und weiß ich nicht was. Ist mir mein Kleid gerissen, auch noch am Po, also furchtbar, absolute Katastrophe und so weiter. Und dann bekam ich diesen Preis, war völlig irritiert, weil ich so konzentriert war auf diesen Regisseur, den ich gleich treffe. Und war dann so, ja, auch schrecklich geweint, alles ganz furchtbar, schäme ich mich ja bis heute für. Und dann komme ich mit dem Preis und suche meine Agentin und sage, ja, wo ist denn jetzt der Regisseur? Weil das war das eigentliche Ding. Das war der eigentliche Witz. Und da halt deswegen habe ich...
Selbst nachdem du den Preis bekommen hast.
Ja, natürlich.
Hattest,
ja. Ich war so, ach so. Und es war halt nur eine Finte sozusagen, um mich...
Ah, sie war eingeweiht.
Nee, also nicht Jeanne Moreau, nee.
Nein,
meine Agentin.
Deine Agentin.
Ja, ja, genau.
Moreau,
genau.
Das wäre zu viel Information.
Genau, und daher kommt von mir eine Verbindung mit ihr, die natürlich nichts mit ihr zu tun hat und nichts irgendwie so. Und trotzdem habe ich das so immer für mich, diese Lügengeschichte hat für mich da so eine starke Bindung aufgebaut.
Ah, das ist verständlich, ja.
Und ich finde sie eine ganz tolle Schauspielerin und das sind für mich sie und ach, ich hab so viele Lieblingsschauspielerinnen, sie und gar nicht, müssen mir gar nicht unbedingt ähnlich sehen. Also,
ja, das hätte ich jetzt.
Also danke für das gefragt, Kompliment. Ja. Das ist gar nicht der Punkt, aber interessanterweise hat eben meine Agentin das damals so.
Ja. Wie ist das eigentlich, mit diesem Bedürfnis angeschaut zu werden? Das geht ja nicht plötzlich weg, nur weil man es wird. Ja. Wie ist das heute?
Das ist genau der Punkt, glaube ich. Ich habe das mir gewünscht oder ich habe mir das so vorgestellt oder hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen der Link zwischen Stewardess und Schauspielerin. Und als ich dann gespielt habe, habe ich gemerkt, dass es mir tatsächlich ums Spielen selbst ging. Und das war eigentlich interessant. Also es hat sich während des Machens verschoben. Also früher war es stärker so eine seltsame Sehnsucht. Das ist, glaube ich, vererbt, ehrlich gesagt. Das kommt aus der Linie meines Vaters.
Okay.
Also so ein bisschen, meine Uroma war Kleindarstellerin bei der UFA und mein Opa sah aus wie ein Filmstar. Mein Vater hatte auch so ein bisschen was. Also ich finde, das passt irgendwie. Irgendwas scheinen wir da zu wollen oder irgendwas ist da in uns, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas bigger than life haben wollen. Also was für eine psychische Komponente da mitspielt, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, ich wollte eben auch berühmt werden und ich wollte, dass Plakate in der ganzen Stadt sind. Und dann habe ich gemerkt, dann war das so, da waren ja überall Plakate, klar, nicht im Zoopalast, aber trotzdem. Und dann habe ich gemerkt, nee, mir geht es um die Arbeit. Und das hat sich verschoben. Und jetzt ist es halt so, dass ich merke, dass es mir immer gar nicht gut tut, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche Premiere. Und dann merke ich, ich muss mich da wie so runterpegeln. Ich kann nicht das ganze Dopamin mir einheimsen, weil ich habe danach so eine schlimme Entzugserscheinung.
Ah ja.
Genau, und deswegen pegel ich das vorher schon so runter. Ja. Und dann ist man so, wie vielleicht viele Stars, die man manchmal so sieht, die so probieren, auf einem relativen Level einfach durch ihr Leben zu fahren. Weil wenn ich immer alle Spitzen mitnehme, werde ich wahnsinnig.
Verstehe ich. Du lässt die Euphorie gar nicht erst so zu.
Nicht so, nee.
Ein weiterer Game Changer, so hast du es, so oder ähnlich hast du es genannt, war Caveman von Laura Lackmann. Einfach weil du das als deinen ersten kommerziellen Film bezeichnet hast. Also einen, der richtig Chancen hat und darauf sogar auch angelegt ist, dass viele Zuschauer ins Kino kommen. In so einem bist du jetzt dann auch ganz bald wieder zu sehen. Erzähl uns doch davon.
Der Film heißt Alles 50-50 und gemacht hat den Alireza Gulafschan, ein ganz toller Mensch. Der ist super jung und super klug. Und der hat diesen Film geschrieben und hat Moritz Bleibtreu besetzt.
Mit dem du schon mal gedreht hast.
Mit dem ich eben bei Caveman ja schon mal gedreht hatte. Und ich finde, wir haben uns echt schauspielerisch extrem gut verstanden. Wir sind ganz anders. Und ich finde ihn auf jeden Fall faszinierend in dieser anderen Art. Er ist sehr technisch und ich nicht. Und ich glaube, er findet es umgekehrt auch seltsam, wie ich spiele. Und das ist irgendwie lustig. Das finden wir lustig. Genau, und dann habe ich gedacht, weil ich hatte tatsächlich mir überlegt, ich würde gerne 3 Filme mit Moritz machen. Und das wäre ja dann.
Wann hast du das denn überlegt?
Ja, ich mache mir immer so kleine Ideen.
Kleine Bucketlist.
Naja, oder ich weiß nicht, ja, ich habe, also das war bei Sonja Heiß, also bei Hedi Schneider, habe ich mir eben gedacht, das könnte mein Leben ändern. Hat es auch. Und bei Caveman war ich ja auch sehr, sehr happy, eben weil ich mal so raus wollte aus den Fernsehfilmen, die nachts um 1:30 gezeigt werden. Und dann klappt es nicht so einfach, weil die Leute halt sagen, wir brauchen einen Namen. Und mein Name ist einfach nicht groß genug. Und dann über Laura Lackmann habe ich diese Rolle dann aber bekommen. Und dann habe ich so gedreht und dann haben wir uns irgendwie verstanden mit Moritz halt. Und dann habe ich gedacht, ich würde eigentlich gerne, es wäre so gut, man würde jetzt so 3 Filme zusammen machen, hintereinander. Immer so.
Weiß er das? Hast du ihm das gesagt?
Das habe ich ihm letztens erzählt. Aber das
ändert sein Leben jetzt natürlich.
Nee.
Auch.
Und ich, also es ist ja mein, ich arbeite ja daran.
Fixierung, ja, deine fixe Idee.
Ich werde es schon, vervollständigen. Mache ich mir gar keine Sorgen. Und hätte auch fast geklappt letztes Jahr schon. Genau, und dann fand ich das irgendwie ganz toll, dass wir nochmal so ein Pärchen spielen und diesmal ein getrenntes Pärchen.
Geschieden. So
ein geschiedenes Pärchen, die einen 11-jährigen Sohn haben und die sehr gut geschieden sind. Mhm. Die haben sich sehr gut geschieden. Sie haben es alles sehr kontrolliert. Sie sind beides Anwälte und sie haben das perfekt gemacht.
Alles 50-50 wieder.
Alles 50-50, genau. Sie machen es perfekt und sie sind sehr stolz auch und haben es alles abgesprochen und sozusagen haben alles unter Kontrolle. Vor allen Dingen sie hat alles unter Kontrolle. Und dann hat er blöderweise zum falschen Zeitraum den Urlaub gebucht und kann nicht schieben. Und sie müssen zusammen in denselben Ort fahren, ins selbe Hotel, weil sie auch im selben gebucht hatten. Und müssen Urlaub zusammen verbringen.
Was, wenn man hier in diesem speziellen Sprengel von Berlin wohnt, gar nicht so unrealistisch ist?
Ja, nee, finde ich auch nicht.
Gerade die gut geschiedenen oder gut getrennten, die sich beide aber noch so einbringen und ja eigentlich das Beste wollen, ja?
Ich kenne viele, tatsächlich.
Ja.
Ich kenne echt viele, die es richtig erstaunlich gut machen und die auch noch zusammen in Urlaub fahren und so weiter.
Ja.
Und ich finde den Film tatsächlich, ich finde ihn sehr besonders und ich finde ihn vor allen Dingen, er hat diesen wahnsinnig, also der Regisseur hat diesen wahnsinnig liebevollen Blick auf seine Figuren und ich habe das sogar persönlich genommen. Ich habe das Gefühl, er hat auch einen liebevollen Blick wirklich auf uns Schauspieler. Also er hat uns jetzt auch selbst geschnitten und er hat uns so...
Er ist auch geschrieben, glaube ich.
Geschrieben,
ja.
Geschnitten,
ja.
Regie geführt. Und mit
es sind so sehr schöne Drehorte. Es ist ein sehr hübscher Film geworden. Nicht, dass das jetzt im Vordergrund steht.
Ja,
aber
nee. Es ist ja so. Es ist hübsch. Und dann sagt er, ja, das kannst du dem Kameramann und dem Ausstatter sagen, weil damit habe ich nichts zu tun. Also er ist so ganz, man denkt so, naja, ein bisschen ja schon. Aber er, genau, und ich habe wirklich sehr, sehr gerne mit ihm gearbeitet. Und wir haben uns viel über Humor unterhalten, wofür ich mich auch interessiere. Und ich tatsächlich gerne darüber rede auch und rauszufinden, was ist Humor und wann ist was lustig und wann nicht. Und jetzt, als ich den gesehen habe letzte Woche, dachte ich so, interessant, eine Sache, die ich super lustig fand, die ich selber gemacht habe, hat niemand gelacht. Und einen Witz, den ich zu platt fand, haben sich die Leute totgelacht.
Ja,
also das ist so, das war nicht, aber so ist es, ist wie beim Stand-up. Du musst die Sachen ausprobieren.
Anbieten,
ja, beim Stand-up ist es ja auch so, du arbeitest an deinem Witz oder wie auch immer und arbeitest und musst ausprobieren und dann erst weißt du, was funktioniert und warum was funktioniert oder nicht. Und ich lerne halt ja nur, bei uns ist es ein bisschen komplizierter, man lernt dann halt erst ein Jahr später.
Ja.
Bisschen spät, aber so.
Also der Film erscheint Ende August und hat auch wirklich alle Voraussetzungen dafür, dass das ein Mainstream-Erfolg wird, für mein Empfinden. Ist das dann wieder eine andere Art von Druck, den man daraus ableiten könnte? Also wie eine Art Erfolgsdruck, wenn etwas so angelegt ist, dass man dann sagt, jetzt muss ich aber auch dazu beitragen, dass es dann so wird?
Ich habe den Druck, habe ich beim Drehen, glaube ich, ein bisschen gespürt und konnte ich dann irgendwann loslassen. Jetzt habe ich den nicht mehr. Also jetzt ist es auch wieder so, dass ich probiere meine Erwartungen unten zu halten und wünsche dem Film aber tatsächlich das Beste. Aber es ist, man kann gar nichts mehr vorhersagen. Alle reden davon, wie schwierig es ist, Leute ins Kino zu kriegen, außer du machst Barbie oder Oppenheimer und keine Ahnung. Also ich hoffe es irgendwie. Ich würde mich für den Film freuen.
Witzig, dass du die beiden sagst oder ja eigentlich auch nicht witzig, weil das sind ja die beiden erfolgreichsten Filme des letzten Jahres, aber die sind so unterschiedlich, dass es daraus kann man auch wieder nichts ableiten.
Wieder keine Vorhersage.
Oppenheimer hätte man ja jetzt nicht gedacht, dass das so wahnsinnig viel ist. Das ist so lang und auch gar nicht so, also ist sehr komplex, ja. Aber trotzdem.
Sehr, sehr interessant, auch mit Barbie. Also Barbie hätte meiner Meinung nach
sehr
auch
lang, sehr komplex.
Hätte auch floppen können aus irgendwelchen Gründen. Also
ja, total. Also
Greta Gerwig, hätte man ja auch sagen können, okay, es hat jetzt leider nicht funktioniert oder irgendwie so.
Ja. Wir treffen uns hier, Laura, im Rahmen des Podkalenders von Harper's Bazaar. Und nachdem dein Film gerade erschienen sein wird Ende August, wie wird denn dann dein September? Denn das ist die Folge, die hier zugrunde liegt. Hast du schon Pläne? Bedeutet so ein Filmstart dann in deinem Leben irgendwas oder ist es damit abgehakt, weil Premiere, PR ist durch und weiter geht's? Und man guckt noch natürlich, wie die Zahlen sind, die Zuschauerzahlen, aber
Also ich bin froh, dass der Kinostart, der wurde noch mal einen Monat nach hinten verschoben, also jetzt eben Ende August und nicht Anfang August. Wenn
die Sommerferien vorbei
sind. Genau, wenn die Sommerferien vorbei sind und ich dann sozusagen, ja, das gebe ich dann zu, auch hier bin, wenn er läuft. Ja. Das finde ich schon nicht so schlecht, weil man dann halt was mitkriegt.
Ja, klar.
Und sonst wäre ich in Frankreich und würde ja gar nichts mitkriegen und alle anderen sind auch in Frankreich und würden auch nichts mitkriegen und würden auch nicht reingehen. Insofern, da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, Erwartungen immer schön flach halten. Und dann hat mein Vater Geburtstag und ein sehr guter Freund heiratet. Das sind so private
Dinge. Ja. Oh.
Das sind sozusagen, das ist immer der September.
Ja. Garderobe steht hoffentlich schon. Deine?
Gut, dass du fragst. Ich glaube, ich muss mal wieder googeln nachts um eins nach Kleidern.
Das ist gerade Sale. Ja,
genau, nicht stimmt. Und dann kommt ein Buch von einer Freundin von mir raus, was jetzt noch einen Verleger gefunden hat. Ganz toll. Das geht um ihre Reise, um ihre feministische Reise, sich sexuell zu befreien.
Oh, wie heißt das?
Sehr heißt das Buch von Cordula Daus.
Okay.
Und das, genau, das kommt nämlich wirklich tatsächlich im September raus. Und ich bin da sehr aufgeregt. Ich würde das tatsächlich am liebsten verfilmen.
Ja. Willst du das hier wirklich verraten jetzt so?
Warum?
Nicht, dass es jemand anders wegoptioniert.
Ich ist ja meine beste Freundin.
Ah, das okay, wird, gut.
Obwohl, und wenn ich überboten werde, dann sei es ihr auch gegönnt.
Stimmt.
Also. Und ich habe gesehen, das Fantasy-Filmfest ist jetzt auch.
September, ja.
Freue ich mich total drauf, weil ich jetzt plötzlich mich für diese Filme interessiere.
Okay, seit wann?
Kurzem. Wirklich erst seit kurzem. Also das fing so an, dass ich irgendwie dachte, wenn ich Filme machen würde, was würde ich für einen Film machen? Und da habe ich gedacht, ich würde eigentlich raus aus dem, wofür ich so stehe, würde ich eigentlich eher probieren raus. Ich würde lieber Horror oder ja, nicht Science Fiction, aber so Horror oder Fantasy oder sowas. Also es interessiert mich, aber auf so einer Ebene, dass es noch sowas Reales hat.
Ja.
Weißt du, diese Nummer, dass
ja.
du so, und das habe ich so gemerkt. Es gibt diesen tollen Film, der heißt Atlantique.
Okay.
Das ist, wirkt fast dokumentarisch und plötzlich werden die Frauen zu Zombies.
Ja, guter Tipp.
Genau. Und da will ich hin, zu dem Filmfest.
Sehr guter Tipp. Überhaupt sehr gute Tipps. Und ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Millionen von Zuschauern für euren neuen Film.
Vielen Dank.
Das war der Habersbasar-Podkalender im September. Wir danken fürs Zuhören und hören uns wieder im Oktober auf habersbasar.de und überall, wo es Podcasts gibt.